Ja, nicht nur am Programm, ist unschwer zu erkennen, dass es heute um Erntedank geht. Wie schon auch erwähnt, der Tisch hier vorne. Ja, wirklich genial, was Gott uns schenkt und wie schön man es auch betrachten kann. Nicht nur dann schnell wegfespern, sondern auch mich bestaunen, sich dran freuen an dem, was Gott uns schenkt. Und ja, der Markus hat es gesagt, meinst du vielleicht, ja, turbulent, nicht nur vielleicht, und meistens recht, keine Ahnung, wie alles so weitergeht und so, und als Gemeinde natürlich. Und da, und gerade da, wie gut, dass wir danken können, dass es jede Zeit die richtige Zeit ist für Erntedank, nicht nur an einem Sonntag im Oktober. Und wie gut, dass uns Gott nicht nur Essen schenkt, und das auch, dass es viele gute Nachrichten gibt. Wenn man so in die Tagesschau guckt oder so, wie es drunter und drüber geht, wie gut, dass wir auch gute Nachrichten hören dürfen. Nicht nur von schwierigen Sachen. Wir haben es gerade erlebt, ein Segen und ein Kind segnen zu dürfen. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, ein Kind unter den Segen Gottes stellen zu dürfen und darauf zu hoffen, dass sein Leben gute Früchte hervorbringt, gute Früchte in seinem Leben wachsen, der Same, der gesät ist, dass der aufgeht. Ja, wir feiern, wie gesagt, Erntedank. Wir danken für die Ernte. Die wenigsten sind wahrscheinlich in der Landwirtschaft aktiv. Man arbeitet jetzt nicht jeden Tag mit Kartoffeln und sonst was und Getreide und Gemüse und so weiter. Vielleicht machen das noch manche. Aber ja, wir haben Grund für die Ernte zu danken, ohne die wir nichts zu essen hätten. Und das sind eben auch ja, die guten Nachrichten. Wie hier, man sieht, der Anhänger, der ist voll. Und ich habe die Woche gelesen, dass wir allen Grund haben zum Erntedank, nicht in der Bibel, habe ich es gelesen, sondern in der Tagesschau, dass zum Beispiel die Kartoffelernte in diesem Jahr, die wird so gut ausfallen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Grund zum Danken, 13,4 Millionen Tonnen an Kartoffeln wird erwartet, eine ganze Menge. Das bedeutet auch, im Laden werden die Kartoffeln wieder ein bisschen billiger. Aber nicht nur die Kartoffeln, auch das Getreide. Im Sommer, da wurde 14,8% mehr geerntet als im Vorjahr. 44,7 Millionen Tonnen, die uns nur allein in unserem Land geschenkt werden. Auch der Ertrag an Äpfel steigt um 15,7% auf etwa 1 Million Tonnen. Und ich komme vom Kaiserstuhl, da gibt es viele Kirschen. 41% mehr, knapp 50.000 Tonnen in diesem Jahr. Gott versorgt, Gott schenkt uns, was wir zum Leben brauchen und noch viel mehr. Auf unserem Traktor, ich komme auch vom kleinen Bauernhof, und auf unserem Traktor, da war so ein Aufkleber drauf, da steht, satt sein ist selbstverständlich, der Landwirt sorgt dafür. Ja, es stimmt, und wie gesagt, ich komme aus einer Landwirtfamilie und trotzdem, es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern es ist eben ein Aufruf zum Dank, zum Erntedank. Satt sein ist selbstverständlich, weil Gott sorgt dafür. Und Psalm 104, um das heute auch gehen soll, es zeigt uns, was Erntedank ja wirklich bedeutet und auch, welche Einladungen im Erntedank, im Dank für die Ernte, enthalten sind. Das erste, Erntedank, es ist, wie der Name schon sagt, es ist die Einladung, Gott zu danken. Mancher Landwirt, der wird in diesem Jahr bestimmt ja, stolz sein, eben auf die prächtigen Erträge, auf die Leistung, die er gebracht hat. Und vielleicht sind manche so, wie es früher von einem Tübinger Weingärtner gesagt wurde, ja, der gesagt hat, ich sage es nicht so arg auf Schwäbisch, das soll sich ein bisschen komisch anhören, aber ja, wenn es ein guter Jahrgang war, dann hat er gesagt, eigenes Gewächs. Und wenn es, ja, der Wein, die Trauben eine schlechte Qualität hatten, dann hat er gesagt, ja, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Also wenn es schlecht war, war der Herrgott schuld. Wenn es gut war, war der Weingärtner schuld. Und Psalm 104, wo es heute umgehen soll, eben, es spricht da eine ganz andere Sprache. Es geht nicht, sich selber zu loben, sondern Gott allein, ihm gebührt die Ehre. Er ist es, der uns jeden Tag mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen und eben noch viel mehr. Nicht die Schöpfung, nicht die Mutter Erde oder die Errungenschaft von uns Menschen, das soll in den Vordergrund gestellt werden, sondern der Psalmbeter erstellt Gott in den Vordergrund. Gott, der einen Raum geschaffen hat, in dem wir Menschen leben können, ein Raum, in dem er auch versprochen hat, dass er uns versorgt. Ich weiß nicht, wer sich noch an den Wochenspruch von letzter Woche erinnern kann. Es war Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ja, jetzt ist die Woche vorbei, ein neuer Wochenspruch kommt, der ist auch nicht schlecht. Aber so wie der Psalm davor im Psalm 103 eingerahmt war, in die Aufforderung, Gott zu loben, so geht es genau auch im Psalm 104, so geht es da weiter. Psalm 104, Vers 1 und auch im Schluss Vers 35, da heißt es eben, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ja, er beschreibt auch, warum, was die Gründe dafür sind. Er beschreibt noch einmal eben in diesem Psalm die verschiedenen Elemente in der Schöpfung zurück an Anfang der Bibel, 1. Mose 1, wo Gott den Himmel schafft, wo er die Erde schafft, wo er die Tiere schafft, die Pflanzen und so weiter, wo er Neues schafft. Und hier, ich weiß nicht, wer das Bild kennt. Das ist ein Sternbild oder nicht nur ein Sternbild. Das heißt die Säulen der Schöpfung. Also ein 7000 Lichtjahre entfernt, also eine ganze Strecke weg von uns. Das sind eben diese Säulen der Schöpfung, die haben es so genannt, weil da Sterne entstehen. Und ein großer Nebel aufgenommen, das war mit dem James-Webb-Teleskop. Und man blickt in das Weltall, wir gucken ja, wie ist das Weltall entstanden. Und in dem Psalm, da wird uns beschrieben, eben wie alles entstanden ist, auf was sich unsere Schöpfung, unsere Erde gründet. Es ist auf Gott. Und wir können sicher sein, ja, dass er bei uns ist und dass er uns versorgt. Dass dieser große Gott, der 7000 Lichtjahre entfernt, diese Nebel, diese Lichter und alles geschaffen hat, der hat unsere kleine Erde, unsere Stadt, unser Haus, unsere Familie, unser Leben, er hat es im Blick und es ist ihm nicht egal. Es geht ihm nicht aus den Augen. Und er hat die Möglichkeit, uns zu versorgen. Das ist ja, wenn man guckt, so die Städte, ich weiß nicht, wie viel Trinkwasser Balingen verbraucht am Tag, was da alles aufgebracht werden muss, um eine Stadt zu versorgen. Ich habe gelesen, allein in Tokio, größte Stadt der Welt, da werden täglich bis zu 5 Millionen Kubikmeter Wasser sind da nötig, um die Stadt zu versorgen. Also eine ganze Menge. Und der Psalm, er zeigt uns, dass das für Gott überhaupt kein Problem ist. Sei es Tokio, sei es Balingen, sei es uns zu Hause. In Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Wir haben es hier auf dem Tisch, Brot und auch Wein. Können wir jetzt aufs Abendmahl übergehen? Tue ich an der Stelle nicht, aber es wird deutlich, wie Gott uns versorgt mit noch viel mehr als nur mit Nahrung. Und eben der Psalm in dem Ganzen erinnert uns auch an das Versprechen, das Gott in 1. Mose 8 dem Noah gegeben hat, nach der Sintflut. Dass eben die Jahreszeiten, Saat und Ernte, dass es nicht aufhören soll, solange die Erde besteht. Egal, was die Nachrichten sagen, egal, wie es zugeht in der Welt, es hört nicht auf, weil Gott hat es versprochen und auf dieses Versprechen es verblasst nicht, es verschwindet nicht wie so Nebel. Man spekuliert zum Beispiel, ob dieses Sternbild oder diese Nebel da hinten, ob die schon durch eine Sternexplosion sich aufgelöst haben, zerstört wurden. Aber mit Gottes Versprechen ist nicht so. Auf sie ist Verlass und sie sind heute noch ja genauso gültig wie damals, wie jeden Tag. Ja, genug Grund, dass auch unser Dank nicht aufhört, so wie Gottes Versprechen nicht aufhören, aber auch genug Grund dafür, dass wir uns weniger Sorgen machen müssen um das, wie wir versorgt werden. Und Jesus selber in dieser bekannten Stelle aus Matthäus 6, da wiederholt er das nochmal und bestätigt es. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das finde ich ein wunderschönes Bild. Wenn man rausguckt, gerade jetzt, wie die Vögel rumfliegen, so ein bisschen vielleicht, dass sie sich auch an dem ernähren. So war es immer auch in unseren Weinbergen, wenn die Vögel kommen und an dem, was man so das Jahr über gearbeitet hat und reingesteckt hat, und dann kommen die Vögel und fressen es weg. Können wir sagen, ja, diese faulen Dinger können ihnen selber was schaffen, aber nein, Gott hat versprochen, dass er sie versorgt. Und wie viel mehr sind wir Menschen ihm wert, wie viel mehr kümmert er sich um uns. Und das ist gut, immer wieder zurückzublicken auf das, wo man Gottes Versorgen, Gottes Hilfe schon im Leben erfahren hat. Wir sind nachher noch eingeladen auf eine Diamantenhochzeit hier in Balingen. Deswegen müssen wir auch jahreszeitig gehen. Aber Diamantenhochzeit, 60 Jahre zurückblicken. Und ich bin gespannt, was da so für Erinnerungen kommen. Vielleicht auch manche Bilder, wie es früher war. Aber zurückblicken auf das, wie Gott versorgt hat, 60 Jahre lang durchgetragen hat, das Nötige geschenkt hat. Und noch ein bisschen weiter, um zurückzublicken, Gott versorgt. Das zeigt auch die Geschichte von der Gemeinde hier. Ich habe letztens so einen Bericht darüber gelesen, über die verschiedenen Gemeinden im Bezirk. Und da fand ich das sehr faszinierend, eben wie Gott versorgt hat über all die Jahre. Ich möchte nur so kurz einen Abschnitt daraus lesen, so ganz an die Anfänge. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde im Hotel Roller in Balingen eine Näh- und Flickstube eingerichtet, in der Kleidung der Soldaten hergerichtet wurde. Die Aufseherin war die gläubige Julie Luitart aus Stuttgart, die spätere Ehefrau von Christian Eppler aus Ebingen. In dieser Nähstube war Anna Sessler aus Waldstätten, seit 1936 Waldstätten, beschäftigt. Auf Einladung von Fräulein Luitart besuchte Anna Sessler die Versammlung in Ebingen und kam dort zum Glauben. Bald brachte sie ihre Eltern Ludwig und Marie Sessler sowie ihre Geschwister mit nach Ebingen, die dort zum Glauben kamen. Mit einiger Zeit reisten immer mehr Waldstädter nach Ebingen. So fand etwa 1917 die erste Stunde im Hause Ludwig Sessler statt. Ich sage es doch nicht, weil es um Ebingen geht oder so. Mich hat es ganz neu bewegt und fasziniert, dass genau in dem Jahr, oder im, nicht nur in dem Jahr, genau im dem Ersten Weltkrieg, in diesen Zuständen, dass auch ein Weltkrieg Gottes Plan hier nicht aufhalten konnte. Dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Gott geistlich gesehen Früchte geschenkt hat, wo so viel Elend, so viel Not war, auch in dem Land. Und dafür gebührt Gott der Dank für alle Ernte, auch eben die geistlichen Früchte, die hier über all die Jahre bisher und noch weiter geerntet werden durften und dürfen. Und er ist es, der es schenkt, er ist es, der die Geschichte schreibt, und er ist es, der, der versorgt und Mittel und Wege hat. Ja, was für ein großer Gott, dem wir danken dürfen, wo uns Erntedank einlädt, ihm zu danken. Und Erntedank, es ist nicht nur die Einladung zu danken für das, was man selber bekommt, sondern als Zeichen des Dankes, das, was man bekommt, mit anderen zu teilen. Der Mensch, ja, er hat so ein bisschen die Eigenschaft, ging es auch schon in der Einleitung darum, vielleicht möglichst viel erstmal für sich zu behalten, auf die eigene Sicherheit bauen, vielleicht so wie der reiche Kornbauer, sich auf dem auszuruhen auch, was man eingefahren hat, und denkt, jawohl, jetzt bin ich versorgt, jetzt bin ich sicher. Und Gott, er lädt uns aber ein, setz dich nicht drauf, behalte es nicht für dich, teile es, gib es weiter, sei es finanzielle Mittel, sei es materielle Dinge, aber auch Gottes Wort, das Evangelium, die gute Botschaft und eben der Blick auf Gottes Schöpfung und sein Versorgen, das lädt uns ein, dass Erntedank heißt, so wie die Erntedenk, eben auch an andere zu denken. Und das finde ich auch spannend, wie das schon in Gottes Gesetz oder in 3. Mose 19, Vers 9, wie Gott das schon festgelegt hat, wie er nicht nur die Vögel im Blick hat, die nicht selber was anbauen können, sondern auch die Menschen, wie er die Menschen im Blick hat, am Rand der Gesellschaft auch, wo es heißt, ab Vers 9, ich lese es uns: Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du sollst es den Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Gott, ja, er hat auch die anderen im Blick und er will uns gebrauchen, ja, um andere satt zu machen, körperlich, aber auch geistlich. Jetzt kann man sagen, ja, um andere satt zu machen, da braucht es ja nicht unbedingt ein Hilfswerk, oder da braucht man, um ein Hilfswerk aufzubauen, da braucht man jetzt nicht unbedingt Gott dazu oder den christlichen Glauben, das kann man auch so. Und vielleicht ist es so, dass andere das vielleicht sogar viel besser machen können. Aber was eben macht den Unterschied? Was macht den Unterschied in dem allen? Ich denke, ein Punkt ist, wem ich danke für das, was ich bekomme. Mir selber oder Gott. Und letztendlich auch, über wen staune ich? Ernte Dank, es ist die Einladung, über Gottes Weisheit zu staunen. So kommt es auch in dem Psalm vor. Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Ja, nicht nur die Nahrung, sondern alle seine Werke sind mit Weisheit gemacht. Und dazu ein kleines Beispiel aus diesem Psalm 104, Vers 18. Man liest so schnell darüber, ich habe mich bisher wenig damit beschäftigt, aber fand es trotzdem eher so ganz spannend, warum das so auch da drin steht. Vers 18, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einem Klippdachs begegnet ist, einem normalen Dachs, den trifft man manchmal im Wald. Ja, ein Klippdachs begegnet uns in der Bibel nochmal, in Sprüche 30, Vers 24. Und da steht über mehrere Tiere, diese vier sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Dann gibt es noch die Heuschrecke und die Eidechse. Aber dieser Klippdachs, er wird aufgeführt, in Verbindung gebracht mit Weisheit. Und ich habe dazu gelesen, auch auf der Seite von dem Zoo, die Beschreibung dazu, zu diesen Klippdachsen. Da steht, es ist auch extrem schwierig, also der Klippdachs ist auch extrem schwierig zu fangen. Eines von diesen Tieren hält immer Wache. Wenn ein Feind sich nähert, wird ein Signal gegeben und sofort verschwinden alle Tiere. Dies stimmt mit der Tatsache überein, dass sie mit Weisheit wohl versehen sind. Siehe Sprüche 30. Also sie nehmen Bezug auf die Bibel und die, die sich mit Tieren auskennen, sie drücken das aus. Jawohl, die Tiere, der Klippdachs, er ist mit Weisheit wohl versehen. Und warum? Für mich war das eine Erkenntnis oder ein Grund, warum sie weise sind, weil sie bauen ihr Haus auf dem Felsen. Wie man hier sieht, das ist so der Lebensraum von den Klippdachsen. Schroffe Felswände, Gott hat sie genau dafür ausgestattet, dass sie da gut rumklettern können, ohne runterzufallen. Hier nochmal ein bisschen kleiner, so wie sie auf dem Felsen stehen. Kein prächtiges Haus, wie unsere Villen oder so. Aber sie bauen ihr Haus auf den Felsen, heißt da. Und damit sind sie uns ein Beispiel, eben, dass wir unser Haus nicht vielleicht den Fels reingraben, sondern unser Haus auf den Fels bauen. Auf den Fels, auf Jesus selber, unser Leben aufbauen, das ist Weisheit. Wer sein Leben auf Jesus baut, der ist weise. Der trifft eine gute Entscheidung. Und Paulus, er schreibt das auch nochmal in Kolosser, wenn man so will, was es uns auch bringt. Kolosser 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In Christus selber sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Und wer sein Leben offenbart, der trifft eine weise Entscheidung und der weiß, er ist von Gott geliebt, von Gott gesegnet, Gott hat ihn im Blick und er weiß ganz genau, was ich brauche. Er weiß, was ich brauche, er weiß, wo es mir auch an Weisheit mangelt und er ist der auch Weisheit schenken kann. Sei es morgen bei unserer Gemeindeversammlung, sei es in ganz anderen Entscheidungen im Alltag. Wir sind abhängig von seiner Weisheit, nicht von unserer Weisheit. Und die einzige richtige Entscheidung ist es, sein Leben auf diesen Fels zu bauen. Und zum Schluss ernte Dank. Es ist eine weitere Einladung, die Einladung, Gottes guter Hand zu trauen. An so vielen Stellen wird es deutlich, auch in diesem Psalm, Gott erreicht uns seine Hand. Und wir sind gut daran, wenn wir auf diese Hand warten. Vers 27, Psalm 104. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Und wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Ich weiß nicht, wie oft man das wirklich glauben kann oder auch nicht. Und ich glaube, viele Menschen sind, wie Wellensittiche oder vielleicht wie unsere Wellensittiche oder unsere Tochter, die hat sich Wellensittiche gewünscht. Die haben jetzt schon eine Weile, nicht der hier, leider. Also, genau, wäre schön, wenn unsere auch sich so verhalten wird. Aber wir haben zwei Wellensittiche. Die sitzen den ganzen Tag schön in ihrem Käfig, sie trauen sich nicht raus und sind immer noch ziemlich scheu. Also noch weit weg von dem, dass man seine Hand hinstreckt und sich fröhlich draufhüpfen. Mittlerweile sind wir so weit, dass sie manchmal aus der Hand fressen, aber in letzter Zeit wieder, sobald man die Hand reinstreckt, was macht der Wellensittich? Er beißt mir einen Finger. Und das macht er immer wieder. Und er hat schon so ein bisschen vielleicht kapiert, dass in meiner Hand nicht nur schlechte Dinge sind, wenn ich so ein paar Körner hinstrecke. Ja, aber dann gucken sie mit großen Augen, picken vielleicht danach und trauen sich nicht so richtig ran, haben eben diese Scheu und beißen in die Hand. Und so ähnlich, glaube ich, geht es vielen Menschen. Gott erstreckt uns seine Hand hin, nicht nur mit Körnern, mit den guten Dingen, die wir für unser Leben brauchen, die er uns schenken will. Und anstatt fröhlich auf die Hand zu hüpfen, beißen wir ihm eher in die Hand oder scheuen uns davor, vertrauen dieser guten Hand nicht. Und mir geht es manchmal so, ich würde manchmal diesen Vogel einfach gern packen und aus dem Käfig rausziehen und so ein bisschen mit dem Spielen auch. Aber natürlich, ich mache es nicht aus Tierschutzgründen, aber ja, noch viel mehr macht es Gott nicht. Er kommt nicht und packt uns und sagt so jetzt, sondern er bietet uns seine Hand an, er hält sie auf und er wartet, bis wir kommen, bis wir uns in seine gute Hand trauen. Und vertrauen, dass er es mit unserem Leben gut meint und dass in seiner Hand der beste Ort ist, den man haben kann. Ja, ernte Dank, es lädt uns ein, zu danken, Gottes Weisheit zu bestaunen, seine Hand zu trauen, zu teilen. Und wir haben diese guten Nachrichten, wir können dankbar sein, eben für, nicht nur für die Ernte, sondern diese guten Nachrichten, die wir in der Bibel lesen dürfen. Und eben, wer sein Haus auf den Fels baut und sein Leben in Gottes offene Hand legt, der kann auch im größten Chaos, in der größten Unsicherheit mit guten Nachrichten rechnen, mit Gottes Güte rechnen. Mit der Nachricht, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Und er kann mit dem Psalmbeter mitbeten, wie es in Vers 33 heißt. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Ja, lobe den Herrn, meine Seele. Nicht nur am Erntedanktag. Ich möchte beten. Lieber Herr, du gibst uns so viele Gründe, dankbar zu sein. Das ist ein Vorrecht und ein Geschenk, dass wir in dem Land, in der Gegend leben dürfen, wo wir so viel Früchte, so viel Nahrung, Gutes auf dem Tisch hier liegen haben, jeden Tag versorgt sind, uns oft nur sehr wenige Sorgen machen müssen, wo das nächste Essen herkommt. Vielen Dank, dass du uns das schenkst und ich bitte dich, dass er es uns nicht in eine falsche Selbstsicherheit bringt, sondern dass wir lernen, mit anderen zu teilen, aber dass wir lernen, deiner guten Hand zu trauen, uns in deine offene, gute Hand zu begeben und zu wissen, dass du es gut meinst mit uns und dass du uns versorgst. Lass uns das erleben, ganz praktisch im Alltag. Erinnere uns immer wieder daran. Danke, dass du uns immer wieder auf den Weg zurückbringst, wo wir es vergessen oder ja, dir in die Hand picken. Danke, dass du uns liebst. Und dass du da bist, Herr. Amen.